Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ihr seht mich auch super, das ist total nett, danke. Ihr seht mich im Grunde genommen nur zur Hälfte, weil meine Frau ist leider krank zu Hause. Liebe Grüße auch von Regina. Wir haben uns gemeinsam gefreut, heute Morgen hier zu sein. Jetzt muss ich mich alleine freuen, funktioniert aber auch. Schön, mal wieder hier in dieser Kirche zu sein. Als wir gerade im Lobpreis standen, ich weiß nicht, ob alle das mitgesungen haben. Wir haben gesungen unter anderem, You are perfect in all of your ways. Gott, du bist perfekt in all dem, was du tust. Ich finde, das ist so ein Text, mir persönlich, mein Kopf sagt, ja, das ist die Wahrheit. Und mein Herz sagt sehr oft, ja, das ist die Wahrheit. Aber mein Herz sagt auch manchmal, das, was du gerade tust, Gott, empfinde ich nicht als perfekt. Ganz im Gegenteil, ich finde es manchmal sogar, da könnten wir jetzt verschiedene Worte einsetzen, je nach Grad des Alters, ich finde es nicht schön. Und trotzdem singen wir, you are perfect in all of your ways. Ich habe so eine Challenge für mich selber und mit meiner Frau zusammen, dass wir, wenn wir gemeinsam beten, dass wir sagen, Gott ist gut. Und das klingt vielleicht in dem Moment, ja, das ist ja wie so ein Ritual. Ihr sagt euch, Gott ist gut. Gott ist gut. Ich glaube, wir müssen das hier in unsere Birne reinbekommen. Gott ist gut. Bei all den Nachrichten, die man manchmal bekommt oder die man im eigenen Leben erlebt, die nicht immer gut sind. Ich sage euch sofort, wohin ich mit euch gerne reisen möchte. Mein Wunsch ist es, meine Message ist total simpel. Ich stehe heute Morgen hier nicht als Universitätstheologe, das könnte ich gar nicht, sondern ich stehe als jemand hier, der eine ganz, ganz simple Message hat. Ich wünsche mir für mein Leben und ich wünsche mir für dein Leben, dass wir nochmal ganz nah kommen zu Jesus. Jetzt denkst du, ja, Dirk, du bist hier nicht im Karnevalsverein, du bist hier doch in einer christlichen Kirche, das ist doch normal so. Ich glaube, es ist nicht normal. Zumindest bei mir nicht. Und ich wünsche mir, dass wir wirklich nah rankommen an Jesus. In Matthäus 17, Vers 8 steht, als Jesus mit seinen Jüngern auf so einen Berg geht und die ihm dolle Sachen zeigen wollen, und auf einmal kommt so eine Wolke und dann steht in der Elberfelder Übersetzung folgender Satz, und sie sahen niemand als Jesus allein. Oder 1. Korinther 2,2, da sagt Paulus, ich hatte mir vorgenommen, mich allein auf Jesus Christus und seinem Tod am Kreuz zu konzentrieren. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, wir brauchen keine tiefe Theologie, so gut die manchmal sein muss und sein kann. Wir brauchen keine Strategien, um Menschen zu erreichen, so gut das manchmal sein mag. Wir brauchen keinen geistlichen Verhaltenskodex, wie wir uns zu verhalten haben als Christen. Und so vieles mehr, was wir uns vielleicht irgendwie aufgebaut haben, an dem wir uns klammern und wir sagen, da greife ich mal rein, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Ganz einfach, ich glaube, was wir brauchen, ist einfach nur Jesus. Und vielleicht klingt das in deinem Ohr jetzt so, was willst du mir eigentlich sagen? Vielleicht ist die Predigt auch nur für mich alleine, dann müsst ihr einfach zuhören. Ich glaube, was ich brauche, ist Jesus. Für alles. Und damit meine ich überhaupt nicht, dass Theologie schlecht ist. Damit meine ich auch überhaupt nicht, dass, wenn man sich Gedanken darüber macht, wie können wir Menschen erreichen, dass das schlecht ist. Damit meine ich überhaupt nicht, dass es schlecht ist, sich irgendwelche Werte auch mal zu Papier zu bringen. Das meine ich überhaupt nicht. Aber ich glaube, das ist alles untergeordnet. Das muss untergeordnet sein hinter der großen Priorität. Und die heißt einfach Jesus. Ich frage mich, wie lernt man eigentlich jemanden kennen? Gibt es jetzt viele Varianten? Kann es sein, dass im Raum irgendjemand, um das mal etwas so blau, etwas klarer zu machen, jemand im Raum ist, der gerade in diesem Moment verliebt ist? Ich guck mal mehr in die. Ach, Helga, das freut mich, dass du verliebt bist. Das ist wirklich schön. Ich würde auch sagen, es gibt viele Dinge, wie man einen Verliebten oder wie man Verliebte erkennt. An einer Sache erkennt man Verliebte definitiv. Ich würde jetzt gerne zwei Leute, Rainer ist nicht da, das würde ich euch nach vorne holen. Du stell mal zwei Verliebte nebenüber, so, und dann beobachte die beiden mal. Und dann schau mal in ihre Augen. In diesen Augen, da sind jetzt nicht, oh, bleib mir bloß weg, sondern diese Augen sagen, ich will mit dir zusammen sein. Ich will dich in meinem Leben haben. Ich will dich nicht mehr loslassen. Diese Augen sprechen etwas aus, wo ein Außenstehender sofort erkennt, die beiden scheinen sich wirklich zu mögen. Blicke sagen extrem viel aus. Wie kann ich jemanden kennenlernen? Das ist die Frage. Und ich habe am Anfang gesagt, mein Ziel ist es, dass wir einfach nochmal neu in diese Beziehungsebene zu Jesus ganz tief eintauchen und da auch bleiben. Wie funktioniert das? Wie kann das sein? Matthäus 6, Vers 6 steht etwas sehr Interessantes. Viele von euch kennen diese Stelle. Ich lese sie trotzdem nochmal vor. Wenn du aber betest, dann geh in dein Zimmer. Und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dich belohnen. Ich glaube, das ist meine persönliche Einschätzung, total wichtig ist, dass wir Bereiche in unserem Leben haben, wo du und wo ich ganz allein mit Gott sein können. Wie immer diese Bereiche auch aussehen. Bei dieser Bibelstelle, wenn da von dieser Kammer gesprochen wird, nur mal so nebenbei, da steht in dem Urtext in der griechischen Sprache ein Wort für Zimmer, das genau das einzige Zimmer in den damaligen Bauernhöfen und Häusern darstellte, das abschließbar war. Die meisten Räume waren nicht abschließbar, aber es gab einen Raum damals, der war abschließbar. Und dieses Wort steht da, wenn es darum geht, sich zurückzuziehen in einen Bereich, der abschließbar ist. Und damit meine ich für mich heute einen Bereich, wo du und ich alleine sein können mit Gott. Und wo er dann in der Lage sein kann, in die ganz verborgenen Winkel unseres Herzens zu reden. Ich glaube, dass wir das brauchen. Ich glaube, dass wir das sehr, sehr dringend brauchen. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, gebe ich Gott überhaupt diese Möglichkeit, das zu machen? In so einer Zeit, wo es so unfassbar schnell ist, wo man schon fast der Meinung ist, wenn man eine halbe Stunde nicht bei Instagram oder Facebook war, dass man irgendetwas Entscheidendes im Leben verpasst haben könnte. Oder wo, ich hatte letztlich Besuch von einem Teenager und die sah sehr verschlafen aus. Da habe ich gesagt, was ist los mit dir? Sagst du, du glaubst gar nicht, wie anstrengend das ist, wenn man zwei Staffeln hintereinander guckt. Kann man machen. Prime und Netflix ist echt nicht schlecht, aber zwei Staffeln hintereinander ist einfach zu viel. Und das sind ja die Sachen, auf die wir jeden Tag irgendwie, das ist ja unser Alltag. Oder die vollen Terminkalender, wo man manchmal denkt, was wollt ihr alle von einem? Wir müssen bewusste Entscheidungen treffen. Und ich habe einen schönen Satz von Johannes Hartl gelesen. Ich liebe Johannes Hartl und seine Predigten und das, was er tut im Gebetshaus in Augsburg. Und er hat einen Satz gesagt, den fand ich sehr schön. In jedem Augenblick oder Moment entscheidest du dich, unter welchem Augenblick du stehst. Wenn du also unter dem richtigen Augenblick stehst, wird jeder Moment des Tages zu einem liebenden Blick Gottes. Fand ich sehr beeindruckend, was er da so gesagt und geschrieben hat. Und ich glaube, darum geht's. in der Beziehung, in dieser Zeit, wo wir allein sind mit Gott, brauchen wir diese Augenblicke, wo wir Augenblicke haben. Und ich habe euch genau 6 kleine Begebenheiten mitgebracht. Keine Angst vor dieser hohen Zahl, die wird nur kurz angerissen. Wo Jesus auf etwas geblickt hat, was eine Reaktion hervorgerufen hat und wo ich glaube, dass diese Reaktion, die es hervorgerufen hat, übertragbar ist auf Dinge für unseren Alltag, wo wir auch in den Augenblicken mit Jesus etwas lernen können. Ich lese euch nur die Bibelstellen vor, sage kurz was dazu und ich fände es toll, wenn ihr das einfach mitschreibt, weil das sind so Verse, wo es sich total lohnt, mal zu Hause sich hinzusetzen, um mal das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen, was da wirklich gelaufen ist, weil jede Stelle für sich hat irgendwie einen riesigen Kontext. Die erste Stelle steht in Matthäus 14, 19. Jesus befahl den Volksmengen, sich auf das Gras zu lagern. Dann nahm er 5 Brote und 2 Fische, blickte zum Himmel und dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie den Volksmengen. Johannes 11, 41, ähnlicher Gedanke. Sie nahmen den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen zum Himmel empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Bei der ersten Begebenheit blickt Jesus zum Himmel und aus 5 Broten und 2 Fischen werden 5000 Männer plus Frauen plus Kinder satt. Ihr kennt die Geschichte. Ein Wunder passiert. In der zweiten Geschichte geht es darum, dass er nach 3 Tagen zu einem schon mittlerweile stinkenden Toten geht. Er sagt, das Grab soll sich öffnen und der Tote kommt heraus und ist lebendig. 2 Wunder, wo wir heute sagen würden, hui, wenn das jemand erzählen würde, das würden wir aber erstmal anzweifeln. Es steht in der Bibel. Es ist geschehen. Und ich frage, und deswegen glaube ich, können wir daraus lernen, je mehr Blickkontakte, Augenblicke wir mit Jesus haben, desto mehr werden wir Wunder erleben. Und Klammer auf, ich glaube daran, dass jedes Wunder, das in der Bibel beschrieben ist, im 21. Jahrhundert, im Hier und Heute noch erlebbar ist. Ich würde niemals mich trauen, irgendetwas irgendeiner Zeitepoche zuzustellen und zu sagen, das wird aber heute nicht mehr gehen. Gott ist unveränderbar. Und ich wünsche mir, dass ich Augenblicke mit Jesus habe und in diesen Augenblicken mit Jesus Wunder erlebe und einen Blick für Wunder bekomme. Übrigens, Wunder sind nicht nur die Dinge, wenn jemand von den Toten aufersteht oder wenn mit 5 Broten und 2 Fischen vielleicht 10 oder 15.000 Menschen satt werden. Wunder sind so viele kleine Dinge im Alltag, die wir manchmal schon gar nicht mehr wahrnehmen, weil wir ja so rational aufgestellt sind. Ihr kennt dieses, es ist vielleicht ein bisschen naiv, aber wenn ich in Städten bin, wo ich mich nicht auskenne, habe ich 2 Gebete. Herr, schenk mir ein großes Parkhaus und einen vernünftigen Parkplatz. Dann denkst du wahrscheinlich, lern doch einfach Auto fahren. Das, wenn es dann passiert, dann denke ich, ach guck mal. Die Bemerkung von dir, Thomas, darüber sprechen wir gleich. Dann, wenn es dann passiert, dann denke ich, ja, das ist doch toll. Haben wir noch so einen Blick für die kleinen Dinge im Alltag? Und ich glaube, es gibt so viele Wunder, die wir erleben können. Aber auch die großen Dinge, davon bin ich überzeugt. Punkt 2, Markus 10, Vers 13. Und sie brachten Kinder zu Jesus, damit er sie anrührte. Die Jünger aber fuhren die Frauen an, die Kinder brachten. Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lass die Kinder zu mir kommen, wehrt ihn nicht. Denn ihnen gehört das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Er nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Für mich lerne ich daraus, wenn ich im Blickkontakt zu Jesus bin, bekomme ich ein Herz für junge Menschen. Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, hier sitzen viele, die nicht mehr jung sind. Ich bin es auch nicht. Fühlt euch nicht diskriminiert. Es geht nur um diesen einen Gedanken. Ich glaube, dass die Kinder und die jungen Leute die Zukunft der Kirche sind und die Gegenwart der Kirche sind. Und nicht nur die Zukunft und Gegenwart der Kirche, sondern die Zukunft und Gegenwart dieser Welt. Und wenn sie guten Einfluss ausüben in dieser Welt, wird sich diese Welt verändern. Davon bin ich überzeugt. Und ich glaube, dass es oft so ist, und wir lesen das ganz oft in der Bibel, dass das Geringe zunächst mal so nicht wertgeschätzt wurde. Als Josef zu seinen Brüdern kam, da haben sie gesagt, was will denn dieser Träumer? Was willst du eigentlich hier? Oder als David auch seine Brüder besuchte, der will doch bloß den Kampf sehen mit Goliath. Der soll nach Hause gehen, die Schafe hüten. Es gibt so viele Stellen, wo das Geringe nicht wertgeachtet wurde. Ich glaube, Jesus macht hier eins deutlich. Die jungen Menschen, Kinder und junge Leute, haben eine besondere Wertschätzung im Herzen von Jesus. Nein, glücklicherweise auch die Großväter und die Großmütter haben erfahren dieselbe Wertschätzung. Es geht gar nicht um eine Gegenüberstellung. Aber ich finde es so großartig, dass es hier so steht. Und ich muss sagen, nach wie vor liebe ich es, in diese Generation zu investieren. Dritter Punkt. Lukas 22, 60 bis 62. Aber aufgebracht stieß Petrus hervor. Und da ging es darum, als man ihm sagte, dass er Jesus kennt. Wovon redest du? Was meinst du eigentlich? In diesem Augenblick krähte ein Hahn. Jesus wandte sich um und sah seine Jünger an. Da fielen Petrus die Worte ein, die Jesus gesagt hatte. Ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Ging Petrus hinaus und weinte voller Verzweiflung. Ganz wichtiger Punkt jetzt. Ganz wichtiger Punkt. Hier in diesem Raum sitzt niemand, der nicht irgendwo und irgendwann gravierende Fehler gemacht hat. Und weißt du was? Das Erste, was wir auch oft als fromme Leute oft denken, wie kann Gott mich denn jetzt noch annehmen, wo ich das getan habe oder wie ich so gedacht habe und. Ich lerne aus diesem Abschnitt, ich hätte ehrlicherweise diesen Blick von Jesus, muss ich ehrlich sagen, den hätte ich gerne, den würde ich euch jetzt gerne hier als Video zeigen. Es gibt ihn leider nicht, aber ich hätte den gerne. Weil dieser Blick von Jesus, der sagt mir, du lieber Freund, ja, du hast versagt, aber die Blicke meiner Liebe ruhen auf dir, auch wenn du versagt hast. Und er sagt, das steht da so nicht, aber ich glaube, er sagt im Klartext, du darfst immer nochmal neu anfangen, egal was war. Wir brauchen das als Christen, wir brauchen das als Menschen, diese Ermutigung eines Neuanfangs, egal was auch mal im Leben schiefgelaufen ist. Jesus ist am Kreuz gestorben und er hat alles bezahlt. Es ist alles bezahlt. Wir dürfen uns auf dieses Bezahlte, dürfen wir einfach sagen, das ist auch für mich passiert, auch für die Dinge, die in meinem Alltag manchmal zu gut laufen. Wenn du dich mit dieser Stelle auseinandersetzt, lies da parallel mal zu, was in Johannes 21 steht. Da wird nämlich Petrus von Jesus wieder sozusagen wiederhergestellt. Er wird wieder in seine alte Leidenschaft zurückgeführt und er bekommt noch viel mehr. Er sagt später mal, auf diesen Felsen, auf Petrus, da baue ich meine Gemeinde, darauf baue ich meine Kirche. Und wenn wir mit Menschen zu tun haben, die versagt haben, und wir kennen auch viele Männer und Frauen Gottes, leider ist das so, die irgendwo sehr bekannt waren, wo man auf einmal Versagen feststellt. Und wie schnell sind wir dabei, mit dem Finger auf sie zu zeigen? Wie konnte ihm das passieren? Jetzt ist alles vorbei. Das glaube ich nicht. Das ist niemals der Gedanke Gottes. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Gott ist ein Gott, der sagt, du darfst nochmal. Verurteilt nicht Menschen. Wir sind alle, sitzen wir im selben Boot. nur jeder hat vielleicht andere Schwächen. Vierter Punkt. Johannes 19, 25 bis 27. In der Nähe des Kreuzes standen die Mutter von Jesus und ihre Schwester sowie Maria, die Frau von Kleopas und Maria Magdalena. Als Jesus seine Mutter dort neben dem Jünger stehen sah und zu dem Jünger sagte er, das ist nun deine Mutter. Von nun an nahm der Jünger sie zu sich nach Hause. Ich will eins daraus lernen. In meinem Augenblick mit Jesus, dass ich niemals. Mir ist das diese Woche, sage ich euch ganz ehrlich, so passiert. Ich war bei uns in Gevelsberg in der Stadt und da saß ein Mann, ziemlich runtergekommen, vor einem Geschäft mit so einem Döschen davor. Ich bin vorbeigegangen, weil ich zum Essen wollte und als ich später wieder in meinem Büro war, habe ich gedacht, du bist so ein Loser. Warum nicht einfach mal hingehen, etwas Geld geben und fragen, warum sitzt du eigentlich hier? Ich hatte das alles zurechtgebastelt. Sogar beim Essen hatte ich immer den Blick auf diesen Mann. Ich hatte mir das alles zurechtgebastelt. Ich habe es aber nicht gemacht. So ein, kennst du, hast du wahrscheinlich auch schon erlebt, oder nicht? Dann bin ich wieder der Einzige. Aber falls du es erlebt hast, das sind so Augenblicke, wo man denkt, die Not von anderen, es gibt so viel Not. Und glaubt man nicht, dass in unserem Land, wo es so gut ist, dass da so viel Not gibt, die innen drin ist, in Herzen, so viel Not in Familien, so viel Not in allen möglichen Bereichen. Da ist es nicht nur die rein finanzielle Not von Menschen. Es gibt so viel Not und wir dürfen ein Herz haben für die Not von anderen. Finde ich ganz wichtig und das lerne ich daraus. Und das möchte ich in diesen Augenblicken mit Jesus neu mich motivieren lassen. Fünfter Punkt, vorletzter Punkt. Johannes 1, 42. Und er führte ihn zu Jesus. Da wird Petrus, damals hieß er noch Simon, das erste Mal zu Jesus geführt. Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Du wirst Kephas heißen, was übersetzt sein wird, Stein. Ich glaube, auch hier sitzen Menschen, die sich fragen, was ist eigentlich meine Berufung? Was ist eigentlich das, was Gott für mich vorgesehen hat? Und ich will daraus lernen, dass in diesen Augenblicken mit Jesus Gott dir deine Berufung zeigt. Du musst nur genau zuhören. Wir müssen manchmal einfach sehr genau zuhören. Aber jeder von uns, egal ob du 16, 26, 36, 66, 85 bist, jeder von uns darf in einer Berufung von Gott leben, die Gott ihm gegeben hat. Kein Mensch, der mit Jesus lebt und den Heiligen Geist in sich hat, hat keine Berufung. Das ist nicht wahr. Und in den Augenblicken mit Jesus, glaube ich, lernen wir ganz viel darüber kennen, wie er über uns denkt und was er sich über uns für uns vorstellt. Der letzte Punkt, Matthäus 19, 26. Jesus aber sah sie, seine Jünger, an und sprach zu ihnen, bei Menschen ist dies unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Das ist ähnlich wie beim ersten Punkt. Ich möchte daraus lernen, dass in den Augenblicken mit Jesus mein Herz gestärkt wird, und ich weiß, dass ihm alles möglich ist. Und ich weiß auch, dass hier, egal wo man ist, viele Menschen sitzen, die große Fragen haben und die vielleicht vor Mauern stehen, die unüberwindbar erscheinen. Und ich glaube, und ich muss es mir, und ich sage es mir selber, dass jede Mauer überwindbar ist und dass bei Gott wirklich, wirklich alles möglich ist. Weißt du, diese Augenblicke mit Jesus, die sind sehr einfach. Aber wir brauchen sie, so wie man die Luft braucht zum Atmen. Wir brauchen die einfach. Wenn wir die nicht haben, beginnt es schlecht zu werden in unserem Leben. In einem bekannten deutschen Magazin gab es einen Bericht mit dem Titel Fokus ist der neue EQ. Soll heißen, der neue EQ in unserer Gesellschaft geht ganz stark davon aus, dass visuelle Dinge die Prägung sein werden für die Menschheit insgesamt. Und ich glaube, da ist so viel Wahres dran. Wenn man die Augen aufmacht, stellt man fest, dass der Widersacher Gottes den Kampf schon längst aufgenommen hat, nämlich den Kampf um unsere Augen. Der ist da, der Kampf. Er versucht uns visuell in eine falsche Richtung zu bringen. Und deswegen ist es so gut, dass wir visuell die Beziehung zu Jesus spüren. An jedem Tag entscheidest du, entscheide ich neu, ob ich den liebevollen Blick der himmlischen Welt spüren will oder nicht. David hat das mal so ausgedrückt im Psalm 32, 8. Ich will dich lehren und dir sagen, wie du leben sollst. Ich berate dich. Nie verliere ich dich aus den Augen. Ich schließe nochmal mit dem Satz von Johannes Hartl. In jedem Augenblick entscheidest du dich, unter welchem Augenblick du stehst. Wenn du also unter dem richtigen Augenblick stehst, wird jeder Moment des Tages zu einem liebenden Blick Gottes. Ich würde gerne noch beten. Jesus, du weißt am besten, wie schwer das manchmal für uns ist, uns in diese Zweierschaft zwischen dir und mir, zwischen dir und uns zu begeben, wirklich diese Augenblicke zu haben. Und ich wünsche mir so sehr, dass jeder von uns das nochmal neu in seinem Alltag fest einplant, diese Augenblicke mit dir. Und ich wünsche mir, Jesus, dass du Veränderungen in unseren Herzen hervorrufst. Ich wünsche mir, dass wir diesen Blick bekommen für Übernatürliche, dass wir einen Blick bekommen für die Dinge, die du für uns geplant hast, dass wir einen Blick bekommen für andere Menschen, dass wir einen Blick bekommen für all das, was wir auch versucht haben, heute Morgen durch so ein paar kleine Ansätze zu verstehen und zu lernen. Und Jesus, ich danke dir, dass derjenige, der kommt, den aufrichtigen Wunsch hat, diese Beziehung mit dir zu leben, dass du Legesinnen entgegenkommst und dass du diese Wünsche erfüllst. Ich lege wirklich alle Menschen hier in diesem Raum, mich selber, da ganz bewusst in deine gute Hand, weil wir wissen dürfen, du meinst es gut, du bist gut und du bist unser Freund. Wir haben das so eben gesungen. Welch ein Freund ist unser Jesus und du bist unser Beziehung und du wünschst dir diese Beziehung. Und ich bitte dich darum, dass wir in dieser Beziehung leben, gefestigt werden und neue Schritte gehen. Wir haben dich lieb. Danke, dass du unser Herr bist und dass du für uns sorgst. Amen.